Ich möchte die Zeit unter ein Bibelwort stellen. Ich lese es vor und habe dann auch eine Überschrift dazu, und zwar aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, Verse 8 und 9. Da sagt Gott durch Jesaja: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nun, wenn jetzt diese Einleitung nicht gewesen wäre mit diesem so packenden Gebetsanliegen, dann wären uns sicher jetzt im Hinterkopf gute Beispiele, dass wir sagen, Gottes Wege sind so viel größer, wir denken als Menschen, als Christen oftmals so klein und Gott erweist sich in entsprechenden Situationen so groß, da hat er einen so super tollen Plan für uns und manchmal denken wir da viel zu klein. Und ein Stück weit geht's heute in dem Missionsvortrag um die Mongolei auch um dieses Thema: Gott macht's so wunderbar. Aber was ist, wenn Gottes Plan für uns erstmal nicht so wunderbar aussieht? Da ist man dann schon schnell in der Gefahr, auch zu zweifeln. Macht das jetzt Sinn? Hat Gott sich verplant? Hat er jetzt irgendwo eine Zeit lang woanders hingeschaut? Nein, wir würden das als Christen ja nie so sagen. Wir wissen, Gott ist da und ihm gerät nichts aus dem Ruder. Aber nimmt man das dann praktisch so an, seine Wege? Wie ist das, wenn man eine schwere Krankheit bekommt, wenn der Arzt diagnostiziert Krebs, halbes Jahr noch Lebenserwartung? Wie ist das, wenn man einen Krankenschein hat, ein guter Freund von mir, auch gläubig, hat einen Bandscheibenvorfall, wie das so ist, da kann man nicht nach einer Woche wieder auf Arbeit sein und jetzt schließt sich die Reha an, er wird wieder gesund und dann flattert die Kündigung ins Haus. Vom Arbeitgeber, wo er über 20 Jahre lang treu gearbeitet hat und dann einfach so aufs Abstellgleis geschoben, wirst nicht mehr gebraucht, bist eine Last für die Firma. Was macht das mit einem? Kann man da so einfach Ja sagen, Gott, dein Plan ist gut für mich? Und ja, es ist nicht immer leicht. Trotzdem, Gottes Plan ist gut. Ich möchte so an Josef erinnern. Das ist uns sehr bekannt, die Begebenheiten. Das ist ja ein Typus auf Christus hin, auf unseren Herrn Jesus. Wie wird der wohl gedacht haben, als Gottes Plan ihn unverschuldet ins Gefängnis geführt hat? Ja, wir wissen das, der war ganz treu, hat sich an Gottes Weg gehalten, an Gottes Verbot gehalten, ist eben nicht mit der Frau fremdgegangen, obwohl die so sehr genörgelt und gezerrt hat. Und dann führt ihn sein Gehorsam Gott und dem Herrn Potiphar gegenüber ins Gefängnis. Was wird er im Gefängnis gesagt, gedacht haben? Was habe ich falsch gemacht? Warum, Gott? Nein, er wird nicht so gedacht und gesagt haben. Wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann erfährt man sehr schnell, Josef hat vergeben. Nach jeder Seite hin. Seinen Brüdern, eben auch der Frau des Potiphar, dem Potiphar selber. Und als er die Chance bekommt, Rache zu nehmen, dann macht er es eben nicht. Im Gegenteil, sein freundliches Auftreten dort im Gefängnis, wie er sich gibt, was er tut, zeigt, er hadert nicht mit der Situation. Gott gibt ihm die nötige Kraft, dort im Gefängnis Zeugnis zu sein und nach Gottes Plänen zu leben. Ich wollte uns schnell das mal lesen, diesen kurzen Abschnitt oder einen Vers von Josef, das fällt mir gerade ein. 1. Mose 39, 23. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit Josef war. Was er tat, ließ der Herr gelingen. Das ist der Schlüssel dazu. Sich auf Gott zu stützen, Ja zu sagen zu den Plänen Gottes, und dann macht's Gott. In Vers aus Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn, er macht reich. Und eigene Anstrengung, eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Das wünsche ich mir ganz sehr für uns alle, dass uns das heute Vormittag wieder neu bewusst wird, auch von diesem Wissen her. Der Herr Jesus, er hat zu den Plänen seines Vaters auch Ja gesagt. obwohl er wusste, die Pläne Gottes führen ihn ans Kreuz und es wird keinen Ausweg geben, weil die Last, die Schuld, die Sünde der Menschen nicht anders gesühnt werden kann, außer durch das Kreuz. Und der Jesus, er hat Ja gesagt, auch im Garten Gethsemane, wo dieser ringende Kampf war. Der Jesus hat Ja gesagt zu Gottes Pläne. Gott, deine Pläne sind gut, auch für mich und für die Menschen. Soweit diese einführenden Gedanken. Heute darf ich euch mitnehmen ein Stück in die Mongolei. Im letzten Jahr, im Spätsommer, durften wir dort sein. Wenn ich sage wir, ist das der Andreas Kuhfeld vom Missionswerk und ich. Wir durften die Mongolei besuchen und Kinderfreizeiten anschauen, wie in der Mongolei das so durchgeführt wird, um dann auch diese Arbeit vom Missionswerk aus zu unterstützen, auch finanziell. Weil es ist sehr weit weg. Mit Manpower ist das nicht immer möglich, aber es gibt dort viele Geschwister, die sich einbringen und man darf das finanziell unterstützen. So, ich überspringe mal ein bisschen was, sonst, na, vielleicht dieses eine. Kurz vom Missionswerk. Wer kennt das Missionswerk Friedensbote noch nicht so genau? Ja, sind doch 2, 3 Hände. Dann ganz kurz, das Missionswerk Friedensbote ist gegründet worden, weil die Brüder, die aus dem Osten Europas kamen, von ihren Verwandten mitbekommen haben und Bekannten, vergesst uns nicht, wenn es euch gut geht und ihr in Deutschland seid. Und die Brüder haben es nicht vergessen, sondern dieses Missionswerk gegründet, um humanitäre Hilfe nach dem Osten zu bringen, aber das nicht nur einfach so, um Menschen in ihrer körperlichen Not und Bedürfnissen zu helfen, sondern verbunden mit dem Evangelium. Also wie der Herr Jesus die Not der Menschen auch äußerlich gesehen hat und Menschen gesund gemacht hat, geheilt hat, das können wir natürlich nicht so, wie das der Jesus gemacht hat, aber wir können die Not sehen und Hilfsgüter hinbringen, getragene Sachen, Schuhe, auch medizinisches Gerät. Und dann fragen die Leute von ganz allein, warum macht ihr das? Wieso kommt ihr dazu, das hier kostenfrei zu verteilen? Und dann ist man schon beim Evangelium. Dann kann man sagen, der Jesus, Gott hat euch nicht vergessen und wir geben weiter, was er uns in die Hände gegeben hat und er will euch durch uns sagen, Gott hat euch lieb. Und dann nehmen Sie gerne die verteilten Bibeln, die Literatur, die Ihnen dann angeboten wird. Sie lesen darin und es finden Entscheidungen für den Herrn Jesus statt. Das ist also unser eigentliches Ziel, die Verbreitung vom Evangelium, die Verbreitung der Bibel und das verbunden mit dem Weitergeben von Hilfsgütern. Nur mal so eine kleine Zahl, nicht um uns zu loben, aber um, dass ihr eine Vorstellung bekommt, wie viel das ist, was pro Jahr wir weitergeben dürfen. Im vergangenen Jahr sind das etwa 750 Tonnen an Kleidung und Schuhen. Wenn man das in Bananenkartons packen würde und übereinander stapeln, ergibt das eine Höhe von 22 Kilometern. Der LKW, der auch hier vorne zu sehen ist, der fährt alle rund 10 Tage voll bepackt. Wir haben also eine Maschine, die die Kleidung in Ballen presst, damit wir nicht so viel Luft spazieren fahren. Und dann ist das richtig viel. Dann ist er auch an der Beladungsgrenze. Alle 10 Tage fährt er nach drüben. Die Fahrer, die wir haben, sind also permanent am Rotieren. Okay, Mongolei. Mich hat an der Mongolei vieles fasziniert. Und auch erschüttert, beides. Also ein Land voller Gegensätze. Etwas, was mich erschüttert hat, ist der Schamanismus und Dämonenglaube in der Mongolei. Es ist allgegenwärtig. Überall sieht man Menschen, die Dämonen verehren, aber das nicht heraus, weil sie die Dämonen gerne hätten, sondern aus purer Angst, aus purer Verzweiflung. Auch die Flagge der Mongolei, Mongol-Uls, also mongolisches Land, wenn man es wörtlich übersetzen würde, so heißt es. Also auch die Flagge hat entsprechende okkulte Symbole, das kennen wir, dieses Yin-Yang, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse, aber auch die anderen Dinge, die Sonne. Die Mongolen sagen, die Sonne ist die Mutter aller Mongolen und sie beten die Sonne an. Der Mondgott Sin. Sie sagen, der Mondgott ist der Vater aller Mongolen. Übrigens so ein Halbmond, das kennen wir vielleicht von den Moscheen. Da ist auf jeder Moschee ist so ein Halbmond zu sehen. Und die Türken oder der islamische Religion allgemein, sie gehen zurück bis auf diesen Mondgott Sin, der in Mesopotamien angebetet worden ist. Übrigens auch von Abraham. Abraham, so sagt uns die Apostelgeschichte, ist ja von Anfang an ein Götzendiener gewesen. Also wenn im Islam gesagt wird, Abraham und wir haben den gleichen Gott, ist das zumindest eine halbe Wahrheit. Abraham hat diesen Mondgott angebetet, bevor er zum Glauben an den wahren Gott kam. Die Geister als Symbol mit drei Flammen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert das. Sie glauben also, dass die Geisterwelt hat also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der Hand. Dann haben wir die Speerspitzen, die von den Speeren der Mongolen abgeleitet sind, die Pfähle der Jurten und sind so noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz so wichtig sind. Die Mongolei, etwa 2400 Kilometer in der Ost-West-Ausdehnung, 1200 Kilometer in der Nord-Süd, das dünn besiedelste Land der Welt, 3,4 Millionen Einwohner etwa, die Hauptstadt der Mongolei, Ulaanbaatar, hat etwa die Hälfte der Einwohner von der gesamten Mongolei. Dass die Mongolei so dünn besiedelt ist, ist nicht von ungefähr. Es ist ein sehr lebensfeindliches Land. Und die Menschen werden auch nicht alt. Also Männer in meinem Alter sind schon im Durchschnitt gestorben. Die werden keine 50 Jahre alt. Dementsprechend sehen auch junge Männer, ich würde sagen, ein 30-Jähriger ist noch ein junger Mann. Mancher junge Mensch würde da vielleicht widersprechen. Aber sei dahingestellt, wenn jemand da 30 Jahre alt ist, der sieht meist so älter aus wie jemand, der in unseren Breiten 50 ist. Lebensfeindlich, es wächst halt nichts. Es gibt nur Sand, Geröll, fast nur Wüste und Halbwüste. Und selbst wenn dann an irgendeiner Stelle ein bisschen was wächst, dann kann man sich das nicht vorstellen wie eine Wiese bei uns, sondern da ist ein Grasbüschel, ganz dickes, hartes Gras. Und dann ist Sand und Kies und 50 Zentimeter weiter ist das nächste Grasbüschel und dann wieder und wieder. Also so ganz locker verteilt und die Tiere, die davon nicht existieren können, von diesen vertrockneten Grasbüscheln, die können eben nicht leben. Und die Mongolen, sie leben eben nur vom Fleisch. Wir haben, als wir den ersten Tag in der Mongolei waren, dann auch so ganz naiv gefragt. Also wir haben unseren mongolischen Führer, kommen dann auch Bilder dazu noch, gefragt, was wird denn in der Mongolei zum Fleisch dazu gegessen? So Reis oder Nudeln. Und er sagte dann Fleisch als Beilage. Aber das ist eben das Problem. Ohne Obst und ohne Gemüse und das Fleisch, was die Tiere bieten, ist eben auch nicht so vitaminreich, weil die Tiere ja auch nichts Gescheites reinbekommen. Und dann ja, ist es nicht so gesund und dann werden die Menschen nicht alt. Interkontinentalklima, das heißt die Temperaturschwankungen zwischen Nacht und Tag, liegen auch um die 30 Grad. Also wenn es in der Nacht dann so knapp unter 10 Grad ist, dann wird es am Tag um die 40 Grad, knapp 40 Grad. Und auch die Temperaturschwankung Sommer-Winter ist extrem. Also die haben im Winter auch durchaus 30, 40 Grad minus und im Sommer 40 Grad und mehr auch Plustemperaturen. Dazu eben wenig Wasser. Und es gibt keinen Frühling und keinen Herbst. Es gibt so eine Woche, aber das ist ja gemessen an unseren, wie wir es gewöhnt sind, ja fast in Schalter umlegen. So ein ganz schlagartiger Wechsel. Also von 40 Grad plus zu 30 Grad minus ist eine Woche. Also der Körper hat kaum Zeit, sich umzustellen. Ulaanbaatar aus der Luft, Flughafen Chinggis Khan. Wenn man Ulaanbaatar hört, Hauptstadt Mongolei, dann stellt man sich vielleicht so eine Millionenmetropole vor, wie, ich sag mal, Berlin oder Paris, London oder irgendwelche großen amerikanischen Städte. Nein, nicht so. Das ist Ulaanbaatar, die Hauptstadt. Das sind einfache Häuser, teilweise auch runtergekommen und alt. Die große zentrale Hauptstraße, die auch durch Ulaanbaatar führt. Und außerhalb vom direkten Stadtkern gibt's in Ulaanbaatar nicht mal fließend Wasser. Also um einfach, dass wir da ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie ärmlich es selbst in dieser Hauptstadt Ulaanbaatar ist. Auch das zählt noch zum Stadtkern, was hier zu sehen ist. Wir hatten einen Tag Aufenthalt in Ulaanbaatar, haben uns ein bisschen mit so landestypischen Sachen und auch mit Trinken eingedeckt und ein paar Fotos von so einem einer Einkaufsmöglichkeit. Auch das ist Ulaanbaatar noch, so ein kleiner Stadtteil am Hang dieses kleinen Berges dran gekleckst. Es führt ein Fluss durch, so etwa in der Breite wie die Mulde. Und dort, wo Wasser fließt, dann gibt es auch Vegetation. Und so 50 bis 100 Meter davor, rechts und links, dann ist eben Wüste. Also 50 Meter rechts und links vom Fluss, danach ist sofort wieder kahl. Das ist die Hauptstraße, die nach Ulaanbaatar hineinführt. Auch hier zwei Geschäfte, in denen man sich ein bisschen eindecken kann. Die Autos, die dort fahren, mehrheitlich sehr alt. Die meisten Autos, die sie haben, die kommen aus China. Sie bekommen die gebrauchten Autos von den Chinesen sehr, sehr günstig. Das Regierungsviertel in Ulaanbaatar, das sieht dann ein bisschen moderner aus oder sehr modern aus, ist aber abgeriegelt, kommt man gar nicht hinein. Wer mal gerne gut essen gehen möchte, dem sei die Mongolei wärmstens ans Herz gelegt. Wir haben zweimal dort eine Mittagsmahlzeit zu uns nehmen dürfen. Das eine Mal zu zweit für 2,62 Euro mit Getränk, Vorspeise, Hauptspeise. Und das andere Mal zu zweit nicht mal ganz 4 Euro. Also wenn die hohen Flugkosten nicht wären, könnte man da alle paar Wochen mal hin. Der weltgrößte Stiefel aus Leder gefertigt, steht auch in etwa 30 Kilometer von Ulaanbaatar entfernt. Zusammen mit diesem Denkmal von Genghis Khan. Genghis Khan, der große Mongolenführer, der die Mongolen, die ja verstreute Stämme waren, vereint hat zum mongolischen Volk, wird dort in der Mongolei auch verehrt als Gott. Also nicht nur, dass man sagt, das war ein berühmter Staatsmann, der sicherlich manches Schlechte auch gemacht hat, aber viel, viel Gutes. Nein, er wird dort als Gottheit verehrt, mit Opferdienst, mit Priestern und allem drum und dran, wie man sich das vorstellen kann. Also unter dem Dach des Buddhismus, der ja in der Mongolei die vorherrschende Religion ist, hat man dann eben verschiedene andere Details, darunter eben zum Beispiel die Verehrung des Genghis Khan, aber vor allem auch die Verehrung von Dämonen. Das haben wir hier auf diesem Bild. Man kennt das aus dem Osten, dass irgendwelche Schamanen festgestellt haben, und ich sag mal, die haben da auch nicht immer Unrecht, dass die sagen, hier in diesem Baum wohnt ein Dämon, ein Geist. Und dann wird dem Geist, der in dem Baum wohnt, Verehrung dargebracht. In der Mongolei gibt es keine Bäume, also es gibt so einen ganz schmalen Streifen im Norden der Mongolei, wo es noch kleine Waldgebiete gibt. Ansonsten ist die Mongolei ein kahles Land. Also in Ermangelung von Bäumen und Sträuchern stellt man eben Holzgerüste auf. Da hat also irgendwer festgestellt, dort wohnt ein Dämon, und dann bekommt er ein Holzgerüst. Und jeder, der dort vorbeiläuft, hängt so einen Stoffstreifen dran. Also irgendwas haben die Mongolen immer dabei, weil sie dürfen an keiner so einer Stelle unachtsam vorbeigehen, weil sie sonst die Rache der Dämonen fürchten müssen. Also man braucht unter Mongolei niemanden erzählen und erklären, dass es finstere Mächte gibt, weil das wissen die Mongolen, dass es die gibt. Das spüren die, das erfahren die an ihrem eigenen Leib. Nun, ich will keine Angst machen, wir haben den Herrn Jesus Christus, er ist der Sieger von Golgatha, und als Gläubige haben wir da ja auch einen Schutz. Aber Menschen, die den Herrn Jesus nicht im Herzen haben, sind eben den Dämonen beinahe schutzlos ausgeliefert. Und so gehen sie auch nicht unachtsam vorbei, sondern nehmen so einen Stoffstreifen und hängen den drüber, binden den drum, um irgendetwas zu geben. Oder sie stecken in irgendeine Ritze in Streichholz rein, oder irgendwer wirft seine Mineralwasserflasche hin und ein nächster wirft eine drüber, und dann sind beide zu Scherben. Wir haben gefragt, es macht doch keinen Sinn, solche wertlosen Dinge den Dämonen zu opfern. Und da haben wir erfahren, also den Wert der Gegenstände können die Dämonen nicht einschätzen. Also Hauptsache, man hat was geschenkt. Ob das jetzt in unseren Augen Plunder ist oder ob das was wirklich Werthaltiges darstellt, wissen die Dämonen nicht. Hauptsache, man hat irgendetwas gegeben. Die Schamanen selbst opfern selbstverständlich auch richtige Dinge. Das ist wie du mir, so ich dir, also so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, also die Schamanen opfern Tiere und es werden auch im Osten Menschen geopfert. Und dann bekommt man einen Wunsch auch erfüllt, dass jemand verflucht wird, dass auf jemand ein Bann gelegt wird oder dass irgendwelche Wünsche sich erfüllen sollen, auch Heilung von Krankheiten und manches mehr. Das erfordert dann Blut. Eine Buddha-Statue, auch in Ulaanbaatar, auch hier ein Tempelplatz in Ulaanbaatar. Die jungen Leute, überhaupt die Menschen, die gehen so herum, sind so Tonnen. Und sie drehen die Tonnen an und solange die Tonne in ihrem quietschenden Lauf sich dreht, hoffen sie, dass da irgendein Gebet sich erfüllt. Ich springe ein bisschen drüber weg, sonst saust die Zeit davon. Auch hier an der Hauptstraße diese Stelle, um zu opfern. Auch diese Steinhäufchen, so übereinander gestellte Steine, die kennt man mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum. Natürlich ist das offiziell alles nur Spaß und man macht das ja auch einfach nur so. Aber die Mongolen glauben, dass solange die Steine übereinander liegt, der eigene Gebetsstein, den man draufgelegt hat, dass da der Wunsch sich erfüllen könnte. Und wer so einen Steinhaufen umwirft, den werden die Dämonen verfolgen. Also wenn man so in Deutschland oder auch in der Schweiz, Österreich mal so einen Berg erklimmt, dann kann man auf dem Gipfel sehr häufig solche Steinhäufchen sehen. Roft aus der Luft, wir hatten also von noch einen Inlandsflug von Ulaanbaatar nach Roft und in der Nähe von Roft war dann das erste Kinderfreizeitlager und dann haben wir mit dem Auto immer so 400, 500, 600 Kilometer durch die Wüste zurückgelegt, um dann auch die weiteren Freizeiten zu besuchen, um dort teils mitzuhelfen oder teils als Visitor, als Besucher und Gäste uns anzuschauen, was dort gemacht wird. Auch durch Roft fließt ein kleines Bächlein, Flughafen Roft, und dieses Bächlein rechts und links ist es etwas grün und danach sofort diese Steinlandschaft, Geröll, Sand. Hier sieht man das ein bisschen, sobald also 50 Meter weg sind, ist es grau und nur noch Grasbüschel. Hier in diesem Dorf hat man sogar auch ein bisschen Gemüse und Obst. Hier wurden Melonen verkauft, das ist aber die Ausnahme und sehr, sehr selten. In Roft kein fließend Wasser, in dieser zentralen Station, dort wurde dann das Wasser verkauft. Die Kinder kommen dann zumeist mit ihren Karren und holen sich dann in den Behältern das Wasser und bezahlen dann auch dafür. Öffentliche Toiletten gibt's in Roft. Da haben wir auch gestaunt sehr drüber, das ist nicht ganz üblich. Also das ist zumeist so, dass irgendwer ein tiefes Loch gebuddelt hat und dann ein paar Bretter drüber, in der Mitte ist ein kleiner Spalt, manchmal auch eine Bude drumherum, aber das ist nicht selbstverständlich. Also es gibt auch Toiletten, da ist eben nichts drumherum. Die Türe schließen konnte man aber nicht, wir haben aber auch das Teil nicht getestet. Also Bruder Paul, 36 Jahre alt, Russe, hat von Gott aufs Herz gelegt bekommen, Kinderfreizeiten in der Mongolei durchzuführen. Er hat von Ururgroßväterseits hatte ein bisschen mongolisches Blut und ihm war diese Arbeit sehr wichtig. Und so hat er vor 8 Jahren den ersten Besuch in der Mongolei veranstaltet und dort auch das erste Lager. Er kommt jedes Jahr mit einem Team aus Russland. Er besucht also die verschiedenen Gemeinden, die in seiner Gegend sind und wirbt um Mitarbeiter und sagt, wer möchte gern mit nach der Mongolei fahren, um dort Kinderfreizeiten durchzuführen. Und wenn ich so mal bei uns hier in die Runde frage, man muss ja Urlaub opfern, wie viel müsste der Paul denn so als Aufwandsentschädigung euch zahlen, euch bieten, dass ihr da mitfahrt? Es sind ja auch teilweise dann die eigenen Fahrzeuge hier mit dabei, Spritkosten und ja, Verschleiß am Auto und manches mehr. Nun, ich mach's kurz. Sie zahlen $100. Sie zahlen dafür. Sie zahlen für das, was jede Person an Verpflegung und Unterkunft und so weiter im Laufe dieser Reise zusammenkommt. Auch die mongolischen Mitarbeiter, sie zahlen $20 von dem ganz, ganz wenigen, was sie haben. Sie müssen jeweils, ob nun die Mongolen oder auch die Russen, ungefähr ein Jahr dafür sparen, um dort mitfahren zu dürfen. Paul sagt, Dienst ist Einsatz für Gott und der darf, der muss auch was kosten. Und so sind 60 Mitarbeiter von Russland mitgefahren, um in der Mongolei mitzuhelfen. Hier jetzt auf diesem Bild etwas besser zu sehen, ganz rechts unten sitzend Paul aus der Mongolei in dem orangenen T-Shirt, das ist Angha, unser mongolischer Führer, 33 Jahre alt, der also mit uns gemeinsam unterwegs war. Wir waren also im Auto immer zu viert, Paul, Angha und André, der hier auf diesem Bild aber gerade fotografiert oder dieses Bild gerade fotografiert und deswegen nicht mit drauf ist, kommt aber später noch. Hier nochmal groß, links Paul, rechts Angha und André und ich, wir sind gemeinsam mitgefahren diesem Fahrzeug. Hier einige mongolische Mitarbeiter. Paul organisiert das so, dass jeweils ein Team, so 5, 6 russische Geschwister mit 5, 6 mongolischen Geschwister gemeinsam die Bibelfreizeit durchführen. Und die mongolischen Geschwister sollen die Arbeit von den russischen Geschwistern lernen, damit sie dann nach 2, 3 Malen die Arbeit selbst durchführen können und dieses Lager selbst leiten können, damit Paul mit einem anderen Team eine neue Freizeit an einem neuen Platz gründen kann. Und das ist schon einige Male recht gut gelungen, wo von mongolischen Teams die Arbeit mittlerweile selbstständig durchgeführt wird. Paul fährt 5 bis 6 Mal im Jahr in die Mongolei. Wenn keine Kinderfreizeiten sind, dann schult er entsprechend die Mitarbeiter in den mongolischen Gemeinden. Hier an einem Fluss gelegen die verschiedenen Jurten, so heißen also diese Zelte der Mongolen, in denen sie vor Jahrtausenden schon lebten und auch jetzt in gleicher Weise immer noch die Jurten gebaut werden und auch heute noch darin leben. Rechts ist das Küchenzelt und ein Blick da hinein, also so eine richtige Mannschaftsküche. In jedem Lager sind so 100 bis 140 Kinder und dann noch, je nachdem wo, nochmal so 20 Erwachsene circa, die dann auf so einem Lager gemeinsam sind. Die Kinderprogramme werden in Gruppen durchgeführt, weil man schlecht mit 100, 140 Kindern da gemeinsam in eine Jurte passt oder gemeinsam auch irgendein Spiel durchführen kann. So ist das also immer ein fliegender Wechsel. Manche Kinder spielen das, andere spielen Geländespiel, andere haben Freizeiten, können baden oder sich selbst beschäftigen und dann wiederum andere Kinder oder eine Gruppe, die an der Bibelarbeit beschäftigt ist und die biblische Geschichte hört, gemeinsam singen, beten, Bibelverse auswendig lernen, ganz so ähnlich, wie das auf unseren Kinderfreizeiten auch der Fall ist. Hier ist Lena im Hintergrund, die an der Tafel eine biblische Geschichte erzählt. Und nebenher sitzen Geschwister draußen und beten für diese Bibelarbeit und für die Kinder. Freizeitbeschäftigung, ein Trampolin, was längst den deutschen TÜV, weil da längst durchgefallen wäre, aber dort erfüllt es noch seinen Zweck. In diesem Fluss, Bademöglichkeit. Überall, wo also jemand mit dem Handy steht und Fotos macht, kommen auch Kinder gerannt, um sich damit abzulichten. Ich hatte Mühe, meinen Fotoapparat von dort weg wieder mitnehmen zu können. Da hat sich ein Junge sehr lebhaft für interessiert und beinahe hätte ich den als Souvenir ihm dort lassen müssen. Zu den vielen Dingen, die mich in der Mongolei erfreut haben und auch mich fasziniert haben, sind die teils unendlichen Weiten, darf man das so sagen, beinahe zumindest. Also in Deutschland kann man ja kaum 100 Meter weit schauen, weil dann ist irgendwas davor, ein Haus, ein Baum, ein Berg oder irgendwas. Und dort hat das Auge bis zum Horizont die Möglichkeit zu schauen. Es gibt eine gute Straße, die quer durch die Mongolei führt, von China schräg hoch nach Russland, von den Chinesen gebaut, um ihre Waren von China nach Russland zu bekommen. Dies ist also sehr gut, bis auf einige Probleme. Wir waren auf dieser Autobahn bei Nacht unterwegs und mit einem Mal machte unser Fahrer eine Vollbremsung und dann sind wir auf diesen Sandhaufen sogar noch vorne drauf gefahren, also den Anfang, und dann haben wir gesehen, warum dieser große Sandhaufen auf der Straße war. Eine Brücke ist kaputt gegangen und dem Herrn sei Dank sind wir da nicht reingefahren in diese kaputte Stelle. Ansonsten führen einfach nur, man kann das nicht mal Weg nennen, man sieht einfach, da ist schon mal jemand lang gefahren. Und dann hofft man, dass derjenige, der da schon mal gefahren ist, das gleiche Ziel hat wie man selbst. Und dann teilt sich das und andermal führen auch wieder solche Wege zusammen. Und man hat dann in der Mongolei ein GPS-Positionsgerät, was aber längst nicht die Genauigkeit hat wie hier in Deutschland. Da kann man ja mittlerweile 5-6 Meter Genauigkeit erzielen. Das ist dort nicht. Das sind dort etliche 100 Meter Toleranz. Und wir sind einmal unterwegs gewesen mit dem Auto zu einer Kinderfreizeit, zu einem Lager, was 600 Kilometer entfernt war, 600 Kilometer solche Straße. Und wir sind etwa 40 Kilometer an dem Ziel seitlich vorbeigefahren und schon auch einiges zu weit. Der Tank war schon bald leer und dann sind wir zu einem Dorf gekommen und haben da nachgefragt und auch Hilfe erhalten. Es war spät in der Nacht, etwa 23 Uhr. Und da hat aber ein freundlicher Mann sein Auto aus der Garage geholt und ist vor uns hergefahren und hat uns bis dorthin gebracht, wo wir es dann recht gut finden konnten. So haben wir auch an vielen Stellen die Bewahrung vom Herrn erlebt, denn es ist nicht ganz ohne, mit dem Auto dann ohne Sprit liegen zu bleiben. Trinkwasservorräte sind begrenzt. Handynetz gibt es keins. Da ist man dann schon sehr schnell in schwierigen Situationen. Ja, auch hier im Hintergrund, das ist kein Gewässer, sondern die Luft flimmert, es war richtig heiß. Auch hier nochmal schön zu sehen, Grasbüschel, ein bisschen Platz, wieder ein Grasbüschel, also kein so eine richtige Wiese oder so oder Steppe, wo jetzt hohes Gras wächst, das haben wir in der Mongolei nicht sehen können. 4 Leute auf dem Bild, einer fotografiert, also waren wir hier zu 5. Und diese junge Frau, die rechts steht, gehört auch nicht zu unserem Team. Ich erzähle es nur ganz kurz. Das ist Natascha. Sie kam aus Weißrussland und aus Weißrussland Minsk. Und sie hat in Minsk sich überlegt, bringe ich mich um oder mache ich mich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens? Und so ist sie von Minsk als mit per Anhalter zunächst ein Stück mit dem Zug und dann per Anhalter durch die Welt getingelt bis in die Mongolei, um den Sinn des Lebens zu suchen. Paul ist ja gefahren mit dem Auto. Wir waren gerade auf dieser chinesischen Autobahn und dann sahen wir von Weitem da einen Schatten und eine Silhouette und dann ist man auch schon dran vorbei und Paul machte eine Vollbremsung, fuhr die 100 Meter zurück und hat gefragt, wer bist du, wo kommst du her, wo willst du hin und so die Dinge. Und dann hat sie natürlich noch nicht so mit der Sprache herausgerückt, erst später dann. Sie kommt aus einem schwierigen Elternhaus, ihren Vater kennt sie gar nicht, ihre Mutter drogenabhängig, aufgewachsen zunächst bei ihren Großeltern und dann im Heim, sexuell missbraucht, hat sich geritzt an Armen und Beinen immer wieder, also man sah die vielen, vielen Narben. Und dann wollte sie eben mit ihrem Leben Schluss machen. Zu dem russischen Team gehörte auch eine Schwester, die hieß auch Natascha oder heißt auch heute noch so. Und die beiden, die haben sich sehr gut verstanden. Sie sind ins Gespräch gekommen. Natascha aus Russland hatte ein ähnliches Schicksal, aber den Herrn Jesus als Heiland, der auch die Seele heilt, kennengelernt. Und so haben die beiden sich gut verstanden und sie durfte ihr aus Minsk, aus Weißrussland, Natascha, vieles erzählen. Und Natascha hat dann, als sie sich nach einigen Tagen verabschiedet hat von uns, gesagt, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Also nicht hinsichtlich, ich habe mich schon entschieden und bin jetzt auf dem Weg in der Nachfolge. Aber sie hat gemeint, ich habe jetzt den Weg, wo ich eigentlich hin will, den habe ich jetzt schon mal gefunden. Ein Lager, was noch vor 30 Jahren von den Sowjetrussen verwendet worden ist, um die mongolischen Kinder sozialistisch zu erziehen. Jetzt stand es einige Jahre leer und wird jetzt von dem mongolischen Team schon eigenverantwortlich verwendet, um Kinderfreizeiten durchzuführen. Das ist die Natascha aus Russland. Die beiden haben sich viel, viel unterhalten und auch gemeinsam gebeten. Hier sind wir einen Berg hochgekraxelt, also würde ich mir als Leiter einer Freizeit nicht wagen. Das waren etwa 800 Höhenmeter, die wir zurückgelegt haben. Und es gibt ja keinen Weg oder Pfad, also einfach über dieses Geröll weg. Kann leicht schon passieren, dass man sich da verletzt, aber dem Herrn sei Dank, es ging alles gut. Ein Panoramabild von dem Berg herunter. Einige sind schon auf dem Abstiegsweg, schon wieder nach unten. Und ich habe da Hintergrund, diesen Fluss, der sich durch die Landschaft schlängelt, noch einmal fotografiert. Ja, Spiel und Spaß. Rechts, das ist Mischa, kommt auch später nochmal in einer Geschichte vor. Der war immer von Kopf bis Fuß eingemummelt. Der hat eine Sonnenallergie und eine sehr empfindliche Haut und durfte also möglichst keine Sonne an sich ranlassen. Der hat mir immer leid getan. Ich habe ihn am Anfang dann mal gefragt, ja, sag mal, ist dir kalt? Einfach so als Spaß. Und es war ja fast 40 Grad Temperatur. Und dann meint er, nee, ich darf nicht die Sonne auf die Haut lassen. Trotzdem ist er mit dorthin gefahren. Er hätte ja gut sagen können, ich bin nicht geeignet für so einen Dienst, für so einen Job. Er hat gesagt, nein, Gott hat mich gerufen und ich fahre mit in die Mongolei und dann wird auch Gott alles andere führen. Tee gibt es immer, also mehrere Male am Tag, weil man verliert ja viel Flüssigkeit und die muss nachgefüllt werden. Der mongolische Tee ist schon sehr eigenartig. Ich habe also aus der Mongolei als Souvenir einige so Probepäckchen mitbekommen und dann auch verschenkt und habe immer gesagt, lasst euch schmecken und erzählt mir mal, wie es geschmeckt hat. Ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, weil der mongolische Tee, das ist also schwarzer Tee, stark gesüßt und mit Salz. Also das muss man nicht jeden Tag haben, kann ich euch verraten. Es muss aber sein, weil sie eben viele Mineralien auch verlieren durch das Schwitzen. Und deswegen hat diese Mischung schon seinen Sinn. Auch hier auf dieser Freizeit das mongolische Team die Leitung schon. Die Waschanlage für die Kinder. In der Nacht wurde aus dem Fluss in diesem Behälter Wasser gepumpt und dann so eine Regenrinne und eine kleine Leitung mit 5 Wasserhähnen und schon kann man zumindest Zähne putzen und so eine Katzenwäsche durchführen. Eine Toilette gab es auch bei 140 Kindern und 20, 30 Erwachsenen, ein hochfrequentierter Ort. Nach links ging es dann immer so in diese Buchten rein. Ihr seht es auf dem linken Bild, 3 an der Zahl. Vorhänge oder Ähnliches gab es nicht, also man hatte immer Besuch. Kamele, wildlebend. Ich habe gesagt, ich kenne die aus dem Zoo, aber Andreas, der hier rechts steht, der wollte unbedingt, dass wir die aus der Nähe fotografieren. So, die letzte Geschichte, und es ging ja heute an dem Vormittag darum, Gott hat einen Plan. Und darum geht es in dieser Geschichte mit dem 50-Euro-Schein. Ich war in einer Gemeinde, und das ist recht kurz, bevor die Reise in die Mongolei dann stattfinden sollte und durfte. Und ich habe so auch in der Gemeinde kurz erzählt, ihr dürft gern mitbeten, für mich geht dann im August die Reise in die Mongolei. Und dann kam ein Bruder nach der Veranstaltung zu mir und steckte mir verstohlen was in die Hosentasche. Und ich habe dann so kurz geschaut, ja, es sind 50 Euro. Und ehe der Bruder weg war, habe ich ihn schneller festgehalten. Für was ist das? Ich muss das ja wissen, ich kann das ja nicht für irgendwas verwenden. Und da sagte er, für irgendeine besondere Situation oder für arme Leute, die du in der Mongolei triffst, Gott hat mir das so aufs Herz gelegt und Gott wird dir schon zeigen, wo du es in der Mongolei einsetzen sollst. Naja, okay, habe ich mich bedankt und die 50 Euro dann auch entsprechend mitgenommen und gebetet, Herr Jesus, schenke mir Weisheit, zeige mir, für was hast du die 50 Euro gedacht? Und es waren schon zu fast 2/3 der Reise in der Mongolei vorbei und ich habe die 50 Euro immer noch dabei gehabt. Natürlich arme Situationen und Menschen gibt es zuhauf, aber wo war eine besonders arme Situation? Die waren alle gleich arm, die haben eben alle so gut wie nichts. Und ich wusste nicht, die irgendeinem Kind die 50 Euro in die Hand drücken, fand ich nicht passend, hatte ich auch keine Ruhe und keinen Frieden drüber. Und dann kam die Situation, wo ich dann auch gedacht habe, hier ist der Einsatzzweck für die 50 Euro. Wir mussten von einer Freizeit zur anderen zu kommen, einen Fluss überqueren. Und dieser Fluss war eigentlich nicht tief. Und wir hatten uns auch erkundigt, wo die Furt ist, dass man also beinahe trockenen Fußes durch kann. Und unser Fahrer hat dann zielsicher diese seichte Stelle umgangen und ist dann an der tiefsten Stelle durch. Und dann kam es, wie es kommen musste. Das Auto hat eine Bugwelle vor sich hergeschoben, die höher war wie die Motorhaube. Und so hat das Auto Wasser angezogen über die Luftansaugtrakt. Und dann blieb der Bock im Wasser stehen. Hat noch ein bisschen gehoppelt. Und dann so wenige Meter, bevor wir das rettende Ufer hätten erreicht, war dann nichts mehr. Nun ja, das Lager, man sieht es ja im Hintergrund, war nicht sehr weit weg. Wir sind früh morgens um 4 aufgestanden, um 5 schon gestartet, um rechtzeitig am nächsten Einsatzort zu kommen. Daraus wurde dann nichts. Aber wir waren eben noch in der Nähe. Und so kam dann ein anderer Bruder gefahren mit seinem Allradfahrzeug. Der wusste, wo es richtig flach ist, da wurden kaum die Reifen nass. Und so fuhr der dann durch und hat uns herausgeschleppt. Danach haben dann einige Brüder, die was verstanden haben von dem Auto, das Auto auseinandergebaut, also vorne alles raus. Mir wurde das Himmelangst. Und dann lag in der Wiese ausgebreitet die ganzen verschiedenen Teile. Also die haben die Zündanlage ausgebaut, die Luftfilter und Luftfiltergehäuse und sowas natürlich auch. Und dann haben wir ein paar Stunden gewartet. Die Sonne kam dann und hat, also zuerst habe ich sehr gefroren, es waren da nicht mal 10 Grad. Aber dann kam die Sonne, hat alles aufgewärmt und getrocknet. Dann wurde es zusammengebaut und dann fuhr er wieder. Aber nur 30 bis 40 km/h, nicht mehr besonders schnell. Und trotz verschiedener Versuche, das Teil wieder schneller zu machen und anrufen, dort und dort hat das also nichts gebracht. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir dann in die nächste Stadt fahren, um das Auto reparieren zu lassen. Also ebenhin 30, 40 km/h, bergein ein bisschen schneller, bergauf blieb er stehen. Und dann musste er abgeschleppt werden, um hochgezogen zu werden. Irgendwann, es war sehr spät, kurz vor Mitternacht sind wir dann auch in der Stadt angekommen, haben dann noch getankt, weil die Kiste auf diesen 140 Kilometern 70 Liter Sprit weggetrunken hat, weil er immer per Vollgas unterwegs war. Naja, aber wir kamen an und am nächsten Morgen wurde auch die Werkstatt aufgesucht. Da war ich nicht dabei, habe ich jetzt kein Bild von. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich gefiebert habe. Wie viel wird es jetzt kosten? Weil ich ja gedacht habe, jetzt verwende ich meinen 50-Euro-Schein. Und man muss noch eins hineinflechten. Als wir da so im Fluss standen, beziehungsweise das Teil dann auch schon heraus waren, da stand der Paul ganz schön betröppelt da, weil das war nicht sein Auto. Das hat er geborgt bekommen. Er hat also in einer Gemeinde dann gefragt, wer von euch würde mir sein Fahrzeug zur Verfügung stellen, dass ich in die Mongolei fahren kann. Und da hat ein Bruder dann gesagt, hier hast du meinen Zündschlüssel. Naja, und jetzt stand er eben neben dem geborgten Auto und hat uns dann erzählt, ja, dem Bruder kann ich das schon erklären, dass sein Auto im Wasser steht und nicht mehr fährt, aber seiner Frau nicht. Naja, und da war die Situation, wo ich ihm überlegt habe, gebe ich dem als Aufmunterung schon mal die 50 Euro als Mutmachung. Aber auf der einen Seite, wenn jetzt wirklich der Motorblock gerissen ist, dann ist 50 Euro auch in der Mongolei nur ein Trinkgeld. Und ich wusste ja noch nicht, wie wird es ausgehen. Also hatte ich das noch nichts davon gesagt, sondern das noch behalten. Und dementsprechend also sehr spannend, als die Brüder in der Werkstatt waren und nach recht kurzer Zeit schon wieder da waren und freudig strahlten, Auto fährt. Bei dem Zündverteiler sind also identische Kabel und da haben die beide oder zwei Kabel vertauscht und deswegen hat das mit dem Zündzeitpunkt nicht gepasst und deswegen fuhr der nicht richtig. Und das war also nur ein kleines Problem. Gekostet hat das Ganze, und da war ich natürlich ganz gespannt, wie viel mussten die bezahlen, 11 Euro bar zerquetschte, umgerechnet. Naja, nun stand ich wieder da mit den 50 Euro, jetzt passt das nicht. Und so habe ich gewartet, gebetet, Herr Jesus, was wird wohl noch werden? Die nächste Situation kam, der Fahrer des Autos hieß auch Paul, also fahrt keine weiten Strecken, wo der Fahrer Paul heißt. Und auch dieses Auto geborgt und es blieb einfach stehen. Und wir mussten dann auch die Pläne wiederum umändern und in die nächste Werkstatt fahren, um das Auto reparieren zu lassen. Es war ein anderer Ort, andere Stadt, auch etliche 100 Kilometer entfernt. So schaut das aus, wenn Mongolen Autos reparieren. Die sitzen im Motorraum und dann reichen sie mal was raus oder bekommen was hineingereicht. Absolut faszinierend, aber ich würde mein Auto nicht dorthin geben wollen, zur Reparatur. Bei unserem Fahrzeug wurde nach recht kurzer Zeit eine defekte Benzinpumpe attestiert. Und weil wir kurz vorher erst noch vollgetankt hatten, hieß es also Benzin ablassen, Tank ausbauen, Benzinpumpe aus dem Tank heraus. Und dann wurde sie extern an einer Batterie getestet. Tatsächlich, sie war kaputt. Und die Mongolen haben aus ihrem Lager sogar eine originale Bosch-Benzinpumpe gefunden. Und da, die hat auch gepasst, eingebaut. Und nach ungefähr 5 Stunden, Daumen hoch, die Kiste fährt wieder. Und wir haben sehr gedankt unserem Herrn, dass er das alles so bewirkt hat. Und nun könnt ihr euch genau wieder vorstellen, dass ich gewartet habe voller Spannung, wie viel wird jetzt die Rechnung sich belaufen? Sind dann beide Summen zusammen die 50 Euro? Nein, 34 Euro etwa hat es gekostet. Nun ja, ich hatte ja die Preise, wie viel es in Tukrik, also in der mongolischen Währung, gekostet hat. Und man kann dann ja jetzt mit dem Umrechnungskurs ein bisschen spielen. Der schwankt ja immer mal ein bisschen hoch, ein bisschen niedriger. Und es fehlten nur ungefähr 2 Euro. Und ich habe gedacht, das muss doch irgendwie passend zu kriegen sein, dass da 50 Euro rauskommen. Weil Gott gibt kein Trinkgeld. Also entweder es passt oder es passt nicht. Und ich habe also schon ein Stück weit Unglauben gehabt. Ich habe gedacht, Herr Jesus, das muss ich jetzt passend rechnen. Nein, es hat eben nicht ganz gepasst. Und so habe ich die 50 Euro behalten und abgewartet. Und die nächste Situation kam. Eins von unseren Fahrzeugen hat dann eine Reifenpanne gehabt. Das hintere linke Rad platzte. Es ist das Auto von Mischa gewesen, den wir vorhin auch schon mal im Bild hatten. Er hat zunächst sein Notrad aufgezogen und später dann einen Reifen erworben. Und jetzt habe ich euch die Rechnung hier mitgebracht. 50 Euro ergibt 143 Millionen rund Tukrik. Die 11,67 Euro, also 33.500 Tukrik, was das korrekte Stecken der Zündkabel gekostet hat. Und 100.000 Tukrik waren es für den Wechsel der Benzinpumpe. Und dann bleibt die Summe übrig von 3,48 Euro und das Rad hat genau 10.000 Tukrik gekostet. Auf den Cent genau hat Gottes Rechnung gepasst. Und das war so eine große Ermutigung. Und wir haben dann diese Geschichte, oder ich durfte dann diese Geschichte auch in einer Gebetszeit, wo die jungen Leute ihre Erfahrungen in der Mongolei so sich gegenseitig zum Mut machen erzählt haben, habe ich auch diese Geschichte erzählt. Und viel Lob kam daraus zu Gott. Und ich bin auch heute noch beeindruckt und dankbar, wie Gott ganz genau plant. Die letzten Bilder, ich pfeife die jetzt so nach und nach einfach nur durch, weil sonst dauert es noch eine halbe Stunde. Also reiten mussten wir dann mal. Ich bekam ja immer alles übersetzt. Und ehe dann ich das übersetzt bekommen hatte, waren die Sachen längst erledigt. Also wurde gefragt, Michael, magst du mal reiten? Ich musste als 4-Jähriger mal auf dem Pony reiten und die Erfahrung hat mir bis heute gereicht. Und aber ehe ich Nein sagen konnte, fuhr der Wagen schon ab und wir mussten dann alle auf so einem mongolischen Pferd mal reiten. Aber es ging ganz gut. Die letzten 2 Tage haben wir als Gemeinschaft an diesem See verbracht, der Ryagas Nur. Ein Salzsee, er hat mehrere Zuflüsse, keinen Ablauf und damit wird dann über die Jahrhunderte hinweg aus dem Süßwasser Salzwasser, hat etwa die Hälfte des Salzgehaltes der Ostsee. Dreifache Fläche vom Bodensee, fast die dreifache Fläche, also ein riesiger See. Das Fähnchen auf der linken Seite oben zeigt die Markierung, wo wir waren. Ich weiß nicht, ist es zu sehen, hier in dieser Ecke. Ich habe zu Hause erst diese riesigen Dimensionen des Sees gesehen, als ich bei Google geschaut habe, wo wir überhaupt waren. Kristallklares Wasser, wunderschön zum Baden, zum Angeln. Ja, apropos Angeln. Die Brüder haben gesagt, als sie überlegt haben, wir brauchen noch Verpflegung für 2-3 Tage. Ja, wir können ja viel Fisch essen. Und das klang für mich so, als ist der Fisch im Kofferraum. Ich sage, wo haben die denn den Fisch? Da hat er nicht die ganze Zeit bei der Hitze irgendwie überlebt oder halten wir irgendwo nochmal an, um Fisch zu kaufen. Und dann sagte mir der Andreas hier auf der rechten Seite, André, sagte zu mir, nee, den Fisch, den müssen wir dort am See angeln. Naja, Fischangeln für 60 Personen oder über 60 Personen, ja, nach meinen Angelerfahrungen wären wir verhungert. Aber tatsächlich die Angel hineingeworfen und schon hatte man da einen Fisch dran. Altai Osman, ein Raubfisch, und der hat nur die ganzen Jahre darauf gewartet, bei uns beißen zu dürfen. Und so gab es dann Frühfisch, Mittagsfisch, zum Kaffee trinken Fisch und zum Abendbrot auch Fisch. Apropos Kaffee trinken, nach dem ersten Tag waren unsere Süßwasservorräte zu Ende, dann haben wir eben das Salzwasser aus dem Ryagassee getrunken, auch den Kaffee. Das schmeckt lecker, kann ich euch verraten. Ja, hier so ein Bild. Am Anfang hatten wir noch auch Reis und ein bisschen Gemüse. Da gab es auch Reisgericht, aber dann gab es diese verarbeitete Fischsuppe mit Köpfen und mit Gräten und mit allem drum und dran, diese Fischsuppe. Die jungen Leute sind schon früh am Morgen losgezogen und haben die Hinterlassenschaften der Wildtiere eingesammelt zum Heizen. Also diese, in Deutschland würde man sagen, die Pferdeäppeln, aber Pferde hat es dort nur wenige. Also von den Kamelen haben die das dann eingesammelt in Plastetüten und wir haben es zum Heizen, zum Kochen verwenden dürfen. Die kleinen Tiere hier, die habe ich ins Herz geschlossen, das ist eine ganz spezielle Eidechsenart. Zuerst habe ich gedacht, die erwischte nie. So blitzschnell waren die, aber die waren nicht ausdauernd. Also wenn man da so 2-3 Meter hinterher ist, dann hockten die in irgendeiner Grube so und konnten nicht mehr. Und dann konnte man die fangen und dann haben die auch mal ein paar Sekunden fürs Foto stillgehalten. Ja, und hier in dieser Runde haben dann viele Geschwister ihr Zeugnis gegeben, was sie mit Gott erlebt haben, wie Gott ihnen auch so ganz nahe war in der Mongolei in ihren Diensten. Und hier habe ich auch diese Geschichte mit den 50 Euros erzählt. Und dann ging es auch vom Ryagassee für die russischen Geschwister zurück nach Russland und für uns dann auch nach Ulaanbaatar und von da weg zurück nach Deutschland. Dieses Bild steht so für die Mongolei überhaupt. Tod und ja, wunderschöne Landschaft, wunderschöne Gegend gemeinsam. Und das in buchstäblicher Hinsicht, eben weil diese Tiere von dem Salzwasser zumindest nicht dauerhaft leben können, aber auch geistlich. Die Menschen tief verstrickt im Dämonen, im Geisterglauben oder zumindest im Buddhismus. Und sie brauchen die rettende Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, dass auch ihre Sünde vergeben ist und dass der Weg zum Vaterherz Gottes in Jesus Christus frei ist. Seit 30 Jahren gibt es Religionsfreiheit in der Mongolei und seit 30 Jahren gibt es auch Gemeinden. Also gleich nach der Öffnung der Grenzen, nachdem die Mongolei selbstständig wurde, kamen viele Geschwister aus Europa, die sich in der Mongolei angesiedelt haben, die Gott gerufen hat dorthin, um praktisch da zu leben und das Evangelium praktisch auch zu leben und weiterzugeben. Und viele sind gläubig geworden von den Mongolen, viele Gemeinden sind entstanden. In jeder größeren Stadt gibt es eine oder mehrere christliche Gemeinden. Und darüber sind wir so dankbar, das zu sehen. Trotzdem, die Christen sind in der Mongolei nur eine Minderheit, 3%, aber immerhin schon die Minderheit und die größte Minderheit, die Christen. Und sie werden nach keiner Seite hin verfolgt oder eingeschränkt. Es herrscht komplette Freiheit. Sie dürfen ihren Glauben bezeugen, ganz praktisch einladen. Es gibt niemand, der ihnen das verwehrt. Und das hat uns sehr froh gemacht. Auch die Einsatzbereitschaft der mongolischen Geschwister und so vieler Geschwister aus der Schweiz und aus anderen Ländern, die in der Mongolei ihre Aufgabe und ihren Auftrag sehen, um dort vom Herrn Jesus weiterzugeben. Ja, und das möchte ich euch so mitgeben, auch von dem heutigen Vormittag. Gott hat einen Plan für jeden von uns, für unser Leben, auch für die mongolischen Geschwister. Und wir dürfen auch für dieses Land beten, für diese Bibelfreizeiten beten. Vielleicht vergesst ihr auch den Namen Natascha nicht. Wir wissen nicht, wie es ihr geht. Wir haben auch keinen Kontakt weiter. Also Natascha aus Russland schon, die haben ihre Daten ausgetauscht, aber wir haben jetzt so keinen Kontakt mehr. Und wissen nicht, wie weit sie vorwärts gekommen ist, ob sie sich bekehrt hat oder nicht, aber wir dürfen für sie beten. Ja, nehmt das als Anliegen mit. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde gern noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort heute noch zu Menschen redet und bewirkt, dass sie umkehren. Und das macht uns froh, egal ob das in Russland ist, in dem ganzen Ostblock oder auch in der Mongolei oder auch in Deutschland, denn auch unser Land ist Missionsland. Und wenn wir an Arbeitskollegen, Nachbarn, vielleicht Freunde, vielleicht sogar Verwandte denken, die dich nicht kennen, dann haben wir alle unseren Auftrag. Und dann sind wir letzten Endes alle Friedensboten, um deinen Frieden praktisch zu leben, aber auch, wenn du Gelegenheiten schenkst, davon zu zeugen. Und so sind wir alle gerufen, die wir heute hier sind, und wir bitten dich, Herr Jesus, gebrauche du uns als Werkzeug, dass noch viele Menschen dich finden. Das kannst du bewirken. Wir danken dir für die Zeit, auch für den Einblick, und bitten dich, dass du noch viele Menschen rettest, damit bald das Letzte gesammelt ist und du wiederkommen kannst. Wir danken dir, Herr Jesus, dem Sieger von Golgatha, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast, dass du unsere Sünde getragen hast, dass wir unsere Sündenlast dir abgeben dürfen und Errettung finden. Preis sei dir dafür. Wir danken dir aus tiefem Herzen heraus und loben dich und durch dich unseren Gott und Vater. Amen.